Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wir Menschen suchen immer wieder das Neue, Frische und Andersartige. Zu jeder Saison sucht die Modewelt nach der kreativen Neuschöpfung. Autoproduzenten bieten jährlich ihre neuen, natürlich völlig neuartigen Modelle an. Ich hatte in meinem beruflichen Leben auch die Rolle eines Produktmanagers und war ständig vom Vertrieb gefordert, Innovationen zu bringen. Aber genauer gesehen geht es bei solchen Neuheiten eigentlich doch nur um eine andere Farbe, ein etwas verändertes Design oder ein paar veränderte Regelungen. Unser Streben nach Neuem hat meines Erachtens etwas mit unserem Leiden an unserer Vergänglichkeit zu tun. Vergänglichkeit ist ja eine allgemeine menschliche Erfahrung. Alles auf dieser Welt ist vergänglich. Lebensmittel schimmeln und verderben, Pflanzen gehen ein, Tiere sterben, der Mensch selbst wird auch alt und krank und stirbt. Jede und jeder von uns, wie sehr wir uns dem auch entgegenstemmen mögen. Deshalb sehnen wir uns so sehr nach dem Bleibenden, Ewigen und Unvergänglichen. Darum hat auch die Philosophie des Idealismus nach dem Wahren, dem Guten und dem Schönen gesucht und gestrebt, um etwas Unvergängliches zu schaffen und damit gewissermaßen selbst zu überleben. Unsere Hoffnung als Christen aber, die wir Jesus Christus vertrauen und in der Nachfolge und Gemeinschaft mit ihm leben wollen, war schon immer unsere Auferstehung und das ewige Leben, wie auch im Glaubensbekenntnis gesprochen, unsere Hoffnung. Obwohl es an dieser Hoffnung immer schon Zweifler gegeben hat. Der Apostel Paulus beschäftigt sich im 15. Kapitel des Korintherbriefes ausführlich und in theologischer Tiefe mit der Auferstehung Jesu und der Hoffnung der Christen auf ihre Auferstehung. In diesem Kapitel setzt sich Paulus mit den Themen um die Auferstehung auseinander, die in der christlichen Gemeinde in Korinth diskutiert wurden. Wirklich wichtig ist, dass Paulus hier an die christliche Gemeinde in Korinth schreibt, also an Menschen, die im Glauben an Jesus Christus stehen und ihm als ihrem Herrn und Retter vertrauen. Er schreibt nicht an jedermann. Der erste Korintherbrief wurde schon circa 20 Jahre nach Jesu irdischem Leben geschrieben, als die Erinnerung der Jünger noch sehr präsent war. Grundlegend und von größter Bedeutung ist der Beginn dieses Kapitels, den wir schon in der Epistellesung gehört haben. Danach hängen laut Paulus das ganze Evangelium und der Glaube der Christen an der leiblichen Auferstehung Jesu, und zwar als historischer Tatsache. Explizit sagt er später dazu: Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, also nicht erlöst. Deshalb weist Paulus auf die verschiedenen Begegnungen von Jüngern mit dem Auferstandenen hin, also auf Augenzeugen, Männer, die zur Zeit des Briefes noch lebten und vor Gericht hätten aussagen können. Weil Frauen als Zeugin damals nicht anerkannt waren, werden vermutlich die Frauen, die als Erste am leeren Grab waren, nicht als Zeuginnen der Auferstehung erwähnt. Schon dadurch und auch explizit im Text macht der Apostel deutlich, dass es sich bei der leiblichen Auferstehung Jesu und die Auferstehung der Toten von Punkten um größter Bedeutung handelt. Wie verhält es sich nun mit der Auferstehung der Christen? Unser Predigttext dazu steht im ersten Brief des Paulus an die Korinther im 15. Kapitel in den Versen 50 bis 58. Das sage ich aber, liebe Brüder und Schwestern, das Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erwerben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit. Sieh, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott sei Dank aber, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn. Denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Vergänglichkeit und Tod sind Konsequenzen dessen, dass wir Menschen, und zwar ausnahmslos und seit dem ersten Menschen Adam, nicht in völliger Gemeinschaft mit Gott und nicht nach seinem Wort leben. Es ist dies unsere Gottlosigkeit beziehungsweise Sünde, die Verderben über die ganze Schöpfung gebracht hat. Sie erinnern sich an die Geschichte vom sogenannten Sündenfall. Mit den Worten des Römerbriefes gesagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir Menschen, auch wir Christen, die wir auf Jesus hoffen, sind durch Gottlosigkeit, dass wir nicht in völliger Gemeinschaft mit unserem Schöpfer leben, durch und durch verdorben und sterblich. Unsere Vergänglichkeit und Verweslichkeit aufgrund unserer Sünde aber passen einfach nicht zur Heiligkeit, Unvergänglichkeit und Ewigkeit Gottes. Deshalb kann Fleisch und Blut, so wie wir sind, also der natürliche irdische Mensch, nicht das Reich Gottes ererben und ist vom ewigen Leben erst einmal ausgeschlossen. Dass Gott über die ganze Welt Gericht halten wird und dass Jesus Christus die Menschen rettet, die ihn in diesem Leben vertrauen, deutet Paulus nur an, indem er die Posaune erwähnt, die das Gericht Gottes eröffnet. Unser Retter ist Jesus Christus allein. Der Gottessohn blieb als Mensch ohne Sünde. Und stellvertretend für uns starb er am Kreuz, um unsere Sünde zu sühnen und unsere Schuld zu tragen. Wenn wir ihm vertrauen und ihm nachfolgen, schenkt er uns seine Gerechtigkeit vor Gott und sein Heil. Jesus Christus schenkt uns, dass wir mit ihm in enger Gemeinschaft des Glaubens leben und ihm nachfolgen, Rettung und ewiges Leben. Jesus Christus ist nach Paulus der zweite Mensch und damit der Gegentypus zum Adam, dem ersten Menschen, durch dessen Sünde der Tod zu allen Menschen durchdringt. Paulus stellt uns im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefs eine richtige Gegenüberstellung dieser zwei Menschentypen vor. Adam, der erste Mensch, durch ihn kam der Tod für alle. Er war irdisch. Dagegen der auferweckte Jesus Christus als Erstling der Entschlafenen, durch den die Auferstehung der Toten zu allen kommt, weil er der zweite Mensch vom Himmel ist. Adam ist so, wie wir uns kennen, mit einem irdischen, natürlichen Leib, Schwachheit in Fleisch und Blut, sterblich, vergänglich und nicht mit Ehre bei Gott. Jesus Christus aber mit dem himmlischen geistlichen Leib in Kraft, mit Unsterblichkeit und Unvergänglichkeit und der Herrlichkeit Gottes. Wir Menschen finden uns alle im Typus des Adam wieder. Auch uns Christen bleibt deshalb die Härte und das Leiden an Alterung, Krankheit, Behinderung und Sterben nicht erspart. Und ohne grundlegende Verwandlung können wir nicht in Gottes Ewigkeit bestehen. Aber sie ist uns verheißen. Jesus ist als Mensch am Kreuz gestorben für uns. Gott hat ihn auferweckt zu einem völlig neuen ewigen Leben, zu einer veränderten geistig-leiblichen Existenz. Jesus hat den Tod überwunden, hat den endgültigen Sieg über Sünde und Tod errungen. Halleluja! Er hat damit ewiges Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Deshalb kann er sagen, ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. In Jesu Auferstehung ist nämlich etwas ganz anderes geschehen als zum Beispiel bei den anderen biblischen Totenauferweckungen, sei es durch Elia oder Paulus oder Jesus, zum Beispiel beim Jüngling von Nain. Denn diese Menschen sind ja später alle gestorben. Wie wir gerade gesehen haben, hat der auferstandene Jesus ein ganz anderes und ewiges Leben als wir Menschen. Jesu Leben ist verwandelt worden. Wie Paulus schreibt, denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und die Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Es ist eine völlige Neuschöpfung Gottes. Alles ist neu. Damit sind Sünde und Tod endgültig in ihrer Macht besiegt. Dadurch hat Jesus den Sieg auch für uns errungen. Darin liegt die Hoffnung für uns auf Auferstehung, Verwandlung und ewiges Leben. Wie Jesus über seinen Tod gesagt hat, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. So schenken sein Tod und seine Auferstehung auch uns neu geschaffenes ewiges Leben. Worauf es deshalb für uns Menschen ankommt im Leben und im Sterben, ist die feste Verbindung mit unserem Herrn Jesus Christus durch Glauben und Vertrauen an ihn, wodurch wir gewissermaßen mit ihm zusammenwachsen. Diesen Glauben meint die biblische Redensart in Jesus Christus. Und Paulus sagt im Römerbrief, denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Heute glauben wir diese Verheißung, sehen aber ihre Erfüllung noch nicht. Wir leben im Glauben und noch nicht im Schauen. Schon heute gilt, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Unsere jetzige irdische Welt ist nicht das Ein und Alles. Auch für unser irdisches Leben gilt Jesu Gleichniswort, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Unser Ziel und unsere Hoffnung als Christen ist ein ewiges Leben in der unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott. Er will uns am Ende dieser Welt in einem Augenblick verwandeln und dem neuen Menschen Jesus Christus gleich machen. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Dann wird sich die große Prophetie vom neuen Jerusalem Gottes seiner ganz neuen Schöpfung erfüllen. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und ja, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Und es geht hierbei überhaupt nicht um Jenseitsvertröstung, sondern um Gottes Verheißung nach seinem Heilsplan, damit wir ganz und gar im Hier und Jetzt leben mit der weiteren Perspektive Gottes. Was beim Navigationsgerät des Autos gilt, gilt auch im Leben. Das Ziel bestimmt den Weg. Die Hoffnung auf Auferstehung der Toten durch Gott und ewiges Leben mit ihm ist die Alternative zu einem Leben nach dem Motto Carpe Diem, bei dem man ausschließlich zum eigenen Vergnügen so leben würde, als wäre jeder Tag der letzte. Oder mit den Worten des Paulus: Wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Da wir als Christen aber Jesu Auferstehung aufgrund Jesu Auferstehung eine berechtigte Hoffnung auf Ewigkeit mit Gott haben, können und sollen wir anders leben. Ein Leben in Verantwortung vor Gott sieht anders aus. In der Hoffnung und Vorfreude können wir durch die Kraft des Heiligen Geistes die Motivation und Energie aufbringen, uns den Problemen dieser Welt zuzuwenden und an ihrer Lösung zu arbeiten. Aus Liebe zu Gott und den Menschen. Vorbild ist unser Herr Jesus Christus, der sich als wahrer Gott und wahrer Mensch den Armen der Welt, den Kranken, den schuldig gewordenen und den psychisch Belasteten zugewandt und sie geheilt hat. Wir können dann hoffentlich auch unsere eigene Gebrechlichkeit, unsere Alterung und unsere Sterblichkeit annehmen, ohne sie übergehen oder schönreden zu müssen. Denn wir können sie unserem Herrn klagen, der sie ebenfalls erlitten hat. Auch können wir uns üben, Jesu Barmherzigkeit im Umgang mit Leiden, Behinderung, Krankheit und Sterben bei anderen zu praktizieren. Gottes Liebe wird überall in der Welt gebraucht, nicht nur in Kirche und Diakonie, sondern ebenso in Ehen, Familien und Nachbarschaften, in Schule und Beruf und genauso in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Je nachdem, wohin uns unser Herr beruft. Dann erleben wir ein Stück Reich Gottes bereits hier und jetzt auf dieser Erde. Und er wird es uns danken. Das meint Paulus mit der Aufforderung: Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Ich halte es übrigens nicht für einen Zufall, dass nach dieser Aufforderung im ersten Korintherbrief die Aufforderung zur Sammlung für die in Armut gefallene Jerusalemer Gemeinde folgt. Wir können dies als Beispiel verstehen. Machen wir uns also auf den Weg der Liebe Gottes, denn wir haben in Jesu Tod und Auferstehung unseren Grund zur Hoffnung. Weise uns, Herr, deinen Weg, dass wir wandeln in deiner Wahrheit. Erhalte unser Herz bei dem einen, dass wir deinen Namen fürchten. Amen.